Die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann hat bei Phoenix mit der Ampel abgerechnet und alle anderen männlichen Diskussionsteilnehmer mächtig eingeschult. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über den Bundeshaushalt, über die Krise bei VW, über die Fragen, ob die Ampel denn wirklich genug investiert, ja oder nein, und wie lange sie noch zusammenhält. Genau das wurde neulich bei Phoenix gesprochen. Zu Gast war Ulrike Herrmann, Wirtschaftsjournalistin, dann Otto Fricke, haushaltspolitischer Sprecher der FDP, Matthias Mittelberg, Haushaltspolitiker der CDU und Christian Ramthun von der Wirtschaftswoche. Ulrike Herrmann alleine gegen 4 konservative und neoliberale Männer. Die hat sie alle kräftig eingeschult. Sie war die einzige mit makroökonomischem Sachverstand und das macht das Ganze sehr sehenswert. Bevor wir da reinstarten, möchte ich euch einmal hinweisen auf den Geld für die Welt Newsletter, falls ihr den noch nicht kennt. Hier gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare, zuletzt beispielsweise über die SPD und was sie beim Thema Mietpreisbremse so alles vergeigt oder über die Europäische Zentralbank und wie ihre neue Strategie aussieht. Sie hat nämlich die Zinssätze näher aneinander gebracht. Wieso, weshalb, warum, alles erklärt. Checkt das gerne aus und wenn ihr meine Arbeit unterstützungswert findet, dann könnt ihr mich über den Geld für die Welt Newsletter auch unterstützen. Geht schon ab 5 Euro im Monat und ihr bekommt Zugriff zu allen Artikeln, auch die hinter der Paywall. Link eingeblendet und in der Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Und damit rein in die Phoenix-Runde.
Ist ja ganz klar, was die CDU machen wird. Sie hofft eigentlich, dadurch, dass ein enormer Spardruck erzeugt worden ist, dass diese Ampel nicht mehr gestalten kann, dann will sie selber an die Macht. Und das Erste, was passieren wird, falls die CDU 2025 den Kanzler stellen sollte, wird der Versuch sein, der CDU dann die Schuldenbremse so zu reformieren, wie das alle Wirtschaftswissenschaftler fordern, auch die ganz konservativen Wirtschaftswissenschaftler fordern das, nämlich, dass man die Investitionen von der Schuldenbremse ausnimmt. Das ist doch wirklich interessant, dass selbst solche Wirtschaftsforscher wie Michael Hüter, Chef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, dass die sagen, wir müssen die Schuldenbremse reformieren. Das ist sozusagen,
weil er mehr Geld für die Industrie will.
Das ist Konsens.
Und Sie wollen auch mehr Geld für die Industrie.
Ja, ich will mehr Geld für die Wirtschaft.
Oder bei den anderen Dingen
aber ich meine, das Interessante ist doch, Deutschland schrumpft. Wir brauchen Investitionen, das bestreitet keiner. Nein. In Klimaschutz, in Verteidigung, in Infrastruktur. Und was macht die Regierung und was macht die Opposition? Nein, es ist nicht Rekordinvestitionen.
Doch, Rekordinvestitionen.
Ja, aber das reicht nicht für den Investitionsbedarf.
Ja,
und das reicht auch nicht für die Krise, in der wir jetzt sind. So, und das Einzige, was...
Und es sind auch noch 13 Milliarden Aktienrente da eingerechnet. Die sind keine wirklichen Investitionen in wirkliche Infrastruktur, sondern der Staat kauft halt Aktien.
Passiert. Und das ist dann wirklich tragisch auch für die CDU, ist, dass sie am Ende die AfD und den BSW stärken. Weil sie eben immerzu vorführen, auch durch diesen Druck, der da jetzt sozusagen künstlich erzeugt wird, dass die Ampel nicht regieren kann, dass auch die Opposition nicht als Opposition funktioniert. Und dann die Leute das Gefühl haben, hier funktioniert nichts, dann wählen wir doch mal die Populisten.
Ja,
und letzter Satz, ja, Deutschland hat weltweit gesehen, zusammen mit Japan, die niedrigsten Zinsen und den niedrigsten Schuldenstand. Wir sind bei ungefähr 60%. Etwas mehr als 60% der Wirtschaftsleistung. Das hat sonst niemand.
Nur die Niederlande haben 42%. Ich könnte Ihnen da noch andere aufzählen.
Ja, genau. Und was ist in den Niederlanden? Da sind die Populisten schon an der Macht. Also das ist kein gutes Beispiel.
Also Sie meinen, wegen der niedrigen Verschuldung sind die...
Frankreich ist die Verschuldung höher und da sind auch Extremisten am Werkeln. Also die Schulden, der Grad der Schuldenaufnahme
spielt da keine Rolle. Und noch niedrige Verschuldung. Und da sind, ja, jetzt habe ich es verstanden.
Gut, also ich glaube...
Also, wir... Wir dröseln das Ganze mal auf. Gute Punkte, die sie da gemacht hat. Erste Sache, die mich interessieren würde, glaubt ihr auch, schreibt es unbedingt mal in die Kommentare, dass, wenn Friedrich Merz Bundeskanzler wird, wenn die CDU die nächste Regierung führt, dass sie als eine der ersten Maßnahmen die Schuldenbremse reformiert. Ich weiß, viele gehen davon aus. Meine persönliche Meinung ist, ich bin da sehr skeptisch. Ich glaube das nicht. Friedrich Merz kann das nicht machen. Friedrich Merz hat sich so sehr aus dem Fenster gelehnt. Friedrich Merz hat so sehr gegen Schulden gewettert, das käme ihm nicht gleich. 2028 bekäme er ein Problem, die NATO-Quote einzuhalten und gleichzeitig die Schuldenbremse zu erfüllen, denn dann ist ja das Sondervermögen Bundeswehr leer und dann muss man aus einem normalen Haushalt 30 bis 40 Milliarden Euro mehr ausgeben für Verteidigung. Und das woanders wegzukürzen, das geht nicht. Dann wird er ein Problem bekommen und sagen, wie sieht's denn aus, wollen wir nicht das Sondervermögen Bundeswehr vergrößern? Das kann ich mir vorstellen. Aber eine echte Reform der Schuldenbremse bei der Investition ausgeklammert werden. Ich meine, schön wär's. Ich kann einem Friedrich Merz als Kanzler nicht viel abgewinnen, wenn er das täte. Okay, hat er meinen Segen. Ne? Allein mir fehlt der Glaube. Zweitens, guter Punkt von Ulrike Herrmann zu sagen, wenn die Ampel permanent nichts hinbekommt, wenn für Sachen kein Geld da ist, wenn die Leute ärmer werden, wenn sie gefrustet sind, wenn sie merken, oh, die Regierung funktioniert ja gar nicht und dann kommt die alteingesessene CDU, die in den letzten 70 Jahren, keine Ahnung, 50 Jahre die Regierung gestellt hat und tut so, als würde sie alles besser machen und treibt die Opposition, treibt die Regierung vor sich her mit rechten Parolen. Ja, wer profitiert davon? Natürlich die AfD und auch das neue Bündnis Sarah Wagenknecht. Guter Punkt. Dann allerdings zu sagen, dass das, dass also Rechtsruck und Schuldenquote zusammenhängen, das ist falsch. Es ist ja schon falsch gewesen, Japan und Deutschland in einem Atemzug zu nennen und dann zu sagen, Deutschland hat, hat eine niedrige Schuldenquote. Denn Japan ist gleichzeitig das Land mit der höchsten Schuldenquote, 250%. Es gibt viele kleinere Länder. Niederlande wurde erwähnt. Man kann noch andere osteuropäische Länder nehmen. Man kann Norwegen beispielsweise nehmen. Die haben noch eine geringere Staatsschuldenquote als Deutschland. Nur die Quote ist halt egal, die Quote sagt nichts aus, die Quote sagt doch nichts darüber aus, es gibt keinen Zusammenhang, ich mal statistisch, kausal schon gar nicht, zwischen Schuldenquote und, sage ich mal, rechtem Wahlverhalten. Das ist Quatsch, da ist sie zu weit gegangen und auch die Aussage, Deutschland hat die niedrigste Schuldenquote, ist halt nun mal falsch. Was sie, glaube ich, sagen wollte, ist, Deutschland hat die niedrigste Schuldenquote verglichen mit den anderen großen Industriestaaten, ja, mit den G7 beispielsweise. Die liegen alle über 100%, nur Deutschland unter 100, weiter unter 100, bald wieder bei 60. Das ist richtig. Insgesamt im Vergleich allen Ländern, nope.
Ich glaube nicht und ich glaube auch nicht, dass eine relevante Mehrheit der Bürger glaubt, dass wir auf Dauer, wenn wir jedes Jahr Schulden machen, mit welcher Begründung auch immer, dass das dann irgendwie der Erfolgspfad ist. Da bin ich nicht von zu überzeugen. Tut mir leid. Ich glaube nur, wenn man...
Ja, da argumentiert er einfach nur gegen sich selber. Ja, einfach jedes Jahr Schulden machen würde der Erfolgspfad sein. Die Schulden sind ja für was da. Sind ja Mittel zum Zweck, beispielsweise die Wirtschaft anzukurbeln, wo ja gerade Krise ist. Oder gewisse Sachen nach vorne zu bringen. Das heißt, darüber muss man reden. Und die Verschuldungsposition per se abzulehnen, wie er es jetzt hier macht, ist natürlich Quatsch. Zumal Deutschland sogar ohne staatliche Schulden wachsen könnte. Denn Deutschland hat ja die nette Position, dass das Ausland die Schulden macht. Deutschland hat ja diesen riesigen Exportüberschuss.
Auf Dauer solide haushaltet, kann man auch insgesamt solide wirtschaften, weil dann kriegt man auch vernünftiges Geld, vernünftige Kredite zu ordentlichen Konditionen. Wenn Sie völlig aus dem Ruder laufen, was Ihre Kredite angeht, dann fliegen Ihnen die Zinsen um die Ohren und dann werden Sie irgendwann absaufen unter den Zinsverpflichtungen.
Nein,
wir haben jetzt eine Zinsverpflichtung, die liegt im Moment schon bei knapp 40 Milliarden jedes Jahr. Wenn wir die 40, wenn wir die ganzen Schulden der Vergangenheit nicht gemacht hätten, dann hätten wir überhaupt gar keine Finanzierungsprobleme. Wenn wir jetzt immer weiter Schulden machen, dann würden auch die Zinssätze für unsere Staatsanleihen steigen. Die Amerikaner zahlen ungefähr das Doppelte an Zinsen für ihre Kredite. Die Italiener sind knapp unter 4%, wir sind über 2%, die Italiener sind fast bei 4%. Ich muss ganz ehrlich sagen, in diese Verhältnisse möchte ich nicht politisch getrieben werden, denn dann werden wir irgendwann an den Zinszahlungen ersticken. Frau Herrmann, dann haben Sie irgendwann überhaupt gar keine Investitionsspielräume mehr. Und im Übrigen sage ich mal, das ist die unfairste Politik gegenüber den jüngeren Generationen.
Nee, also ich bin
in den Schuldenbremse haben Sie ja, wenn ich die Umfrage richtig im Kopf habe, ja die Bevölkerung auf Ihrer Seite, wenn Sie sagen, die muss beibehalten werden, dass Sie die Mehrheit der Bevölkerung so wahrscheinlich auch unter den...
Ja, der Moderator mischt sich mal mit der Umfrageergebnissen ein. Es stimmen 60% lehnen eine Reform der Schuldenbremse ab. Das stimmt schon. Ich glaube, wobei gefragt wurde sogar, glaube ich, eine Abschaffung der Schuldenbremse. Aber es sind auch nur noch 60%. Ja, 40% sind dafür. Also angesichts der Debatten, die wir so öffentlich führen, ist das eigentlich eher ein Votum dafür als dagegen. Aber egal, was er hier vorgetragen hat, der Herr Middelberg, ist jedenfalls Voodoo-Ökonomik. Ne? Denn zu glauben, dass Staatsschuldenquote und Zinsbelastung einfach so zusammenhängen, geht halt nun mal nicht auf. Mal nach Japan gucken, 250% Schuldenquote, niedrige Zinsen, ne, beispielsweise. Dann kann man gucken, was in der Corona-Pandemie passiert ist. Da hatte selbst Griechenland mit 180% Schuldenstand nur 1% Zinsen auf ihre Anleihen. Warum? Weil die Europäische Zentralbank gesagt hat, wir sorgen dafür, dass es kein Ausfallrisiko gibt. Liebe Banken, wenn ihr griechische Anleihen kauft, kein Problem. Im Zweifelsfall könnt ihr die bei uns abladen. Also, dieses Versprechen hat dazu geführt, dass die Zinsen in der Krise für alle Länder, egal welchen Schuldenstand die hatten, niedrig waren. Zum Vergleich, als die EZB das 2013, 2014 nicht gemacht hat, als Griechenland in der Krise war, übrigens noch mit niedrigerem Schuldenstand, da waren die Zinsen auf griechische Anleihen bei 35%, nur mal zum Vergleich. Ja? Also einmal spielt die Zentralbank mit 1% Zins, einmal spielt sie nicht mit 35% Zins. Die Zentralbank hat das immer in der Hand. Warum sind die Zinsen in den USA so hoch? Ja, die US-amerikanische Zentralbank, die Fed, hat die Zinsen, den Leitzins auch höher gepeitscht. Kein Wunder, dass auch die Zinsen für Staatsanleihen dann höher sind. Und warum gehen die in Europa gerade wieder auseinander? Warum zahlt Italien mehr als Deutschland? Naja, weil die Europäische Zentralbank massenhaft Anleihen auslaufen lässt. Sie verkauft die nicht, aber wenn eine Anleihe ausläuft, nimmt sie das Geld, was sie dann reinbekommt, dafür nicht wieder und investiert es neue Anleihen. Der Anleihebestand fällt damit dramatisch. Hochpunkt war 4,8 Billionen Euro im Jahr 22. Mittlerweile sind es unter 4 Billionen Euro. Bis Ende 25 sollen es nur noch 2, noch was sein. Und das führt dazu, dass die Anleihepreise fallen und das wiederum bewirkt andersherum. Die Renditen steigen, also die Zinsen steigen. Es ist ein Märchen, dass steigende Zinsen irgendwie oder große Zinsbelastungen das größte Problem sind für Länder mit einer souveränen Währung. Man muss keine Zinsen auf seine Anleihen zahlen, damit fängt es schon an. Sehr auch die Zahl, die er genannt hat, 40 Milliarden jedes Jahr, ist falsch. Ja, die 40 Milliarden kommen nur zustande, weil wir Anleihen, Christian Lindner lange noch Anleihen ohne Zins verkauft hat. Die kann er aber nur mit großem Preisabschlag verkaufen, weil warum soll eine Bank dann sonst eine Anleihe kaufen, wenn die keinen Zins bringt und sie bekommt bei der EZB einfach so 4% geschenkt? So, dann kauft sie eine 100-Euro-Anleihe nur für 80 Euro. Diesen Verlust, der wurde komplett in die Jahre gebucht. Und deswegen sind die Zinsen deutlich zu hoch ausgefallen. Hier im Geld für die Welt Newsletter habe ich darüber schon mal geschrieben. Hier in Lindners Zinslüge, warum er viel weniger Zinsen zahlt, als eigentlich behauptet. Und die Zeit hat auch berichtet über eine Antwort aus dem BMF selber. Zahlen des Finanzministeriums zeigen, wenn die Regierung Schulden einfach anders verbuchen würde, hätte sie beachtliche 17 Milliarden Euro mehr zur Verfügung. Ja, also die Zinskosten sind 17 Milliarden zu hoch ausgewiesen im Klartext. 40 Milliarden jedes Jahr, Herr Middelberg, sind einfach falsch. Wäre schön, wenn der Moderator diese Zahl parat gehabt hätte, um damals zu unterbrechen in seinen biblischen Zinsplagenerzählungen vom Märchenonkel. Das wäre ein bisschen konstruktiver gewesen.
Mit dem Eindruck, dass das eben für die nachfolgende Generation schwierig.
Aber man merkt, ne, in so einer Debatte jetzt wieder, Middelberg hat einfach 7 Punkte hintereinander gebracht. 6,5 sind davon falsch, die kriegt man gar nicht wieder eingefangen.
Ja, ich würde, auch wenn der Investitionsbedarf hoch ist, ich würde einen Aspekt noch herantun, ganz ansprechen. Wenn man sich mal ansieht, wer Zuwachs kriegt im Haushalt fürs nächste Jahr, also jetzt in der Haushaltsplanung, das Verkehrsministerium, das Verteidigungsministerium, dann natürlich das Arbeits- und Sozialministerium. Da gibt es ja sehr viele festgelegte Haushaltsposten, die man nicht einfach kürzen kann. Während zum Beispiel die Ministerien von Habeck und Baerbock da federn lassen müssen im Haushaltsplan. Sagt das auch etwas über die Machtverhältnisse in der Ampel aus?
Vielleicht setzt sich jetzt am Schluss der Legislaturperiode die FDP etwas mehr durch. Das kann sein. Denn am Anfang sind die Haushalte des Wirtschaftsministeriums, also von Herrn Habeck, und des Außenministeriums von Frau Baerbock, massiv ausgeweitet worden. Jetzt kommt es vielleicht zu einer...
Die FDP fängt jetzt erst an, sich durchzusetzen. Also...
Rückbesinnung und dass man jetzt...
Habe ich ein paar Jahre lang in einem anderen Land gelebt, scheinbar.
Fängt bestimmte Prioritäten zu setzen. Also glaube, da wird etwas zurechtgerückt, was am Anfang falsch gelaufen ist. Und das ist auch wichtig. Und wenn ich mal gucke, dass Verteidigung mehr
bekommt... Wohlgemerkt, ne? Nochmal, also... Wissing bekommt deutlich mehr für die Bahn, schon ganze Zeit. Und Christian Lindner darf mit Ausgleich der kalten Progression die größte Steuersenkung, jetzt allein 25 und 26, das sind 23 Milliarden Euro, die überwiegend zu Gutverdienern gehen, zuletzt nochmal bestätigt wurden, durchgerechnet. Hier beim Spiegel beispielsweise: Gutverdiener profitieren von Steuerplänen der Ampelregierung besonders. Das wurde durchgerechnet von der Arbeitnehmerkammer. So würden Singles mit 8.000 Euro brutto bei Umsetzung der Regierungspläne um 500 Euro entlastet. Bei gleichverdienenden Paarfamilien mit zwei Kindern seien es 400 Euro im Jahr. Diese Entlastung ist demnach jedoch 1,3 bis 5 mal so hoch wie bei den Normalverdienenden, deren Bruttogehalt bei 2.000 bis 5.000 Euro liegt. Ja, der größte Steuersenkungsposten überhaupt, die größte Reform ist eine FDP-Reform. Und überhaupt, ja, hat die FDP die Mietpreisbremse verhindert. Wer weiß, ob die jetzt noch kommt. Wenn, kommt sie abgeschwächt. Beim Tariftreuegesetz haben die jetzt Veto eingelegt. Beispielsweise die Kindergrundsicherung, das Klimageld hat die FDP gekippt. Also, dass die FDP sich nicht durchsetzen konnte, nee, kaufe ich nicht.
Bekommt, dass Verkehr mehr bekommt, das sind gute Werte, aber auch da sage ich voraus, das Geld kann gar nicht ausgegeben werden, denn auch in den 10er-Jahren der Großen Koalition waren das Verkehrsministerium und das Verteidigungsministerium die Ressorts, wo am meisten Geld nicht ausgegeben wurde. Und jetzt zu sagen, wir hatten da einen Investitionsstau, das lag nicht unbedingt an der Regierung, dass der Investitionsstau da war. Es gab keine Arbeitskräfte, die dort arbeiten konnten, weil Mangel herrschte. Sie kriegten keine Bauunternehmen. Die Verteidigungsausgaben, das Beschaffungswesen war extrem schwierig. Das hat sich jetzt etwas gebessert. Von daher können wir mehr investieren. Aber zu sagen, die vorherigen haben Investitionsstau verursacht und jetzt muss das geheilt werden durch mehr Ausgaben, durch mehr Schulden, das halte ich etwas für zu simpel.
Also ich glaube...
Die Welt ist leider so simpel, ja. Insbesondere, wenn man weiter zurückguckt. Ja, der Investitionsstau geht ja seit 20 Jahren so. Wolfgang Schäuble hat sich dafür gefeiert, die schwarze Null einzuhalten und sogar weniger Schulden zu machen, als die Schuldenbremse eigentlich erlaubt. Deswegen ist auf dem Kontrollkonto der Schuldenbremse ein Guthaben von 50 Milliarden. Man könnte auch einfach sagen, das sind 50 Milliarden, die längst hätten in die Infrastruktur investiert werden können, selbst unter der Schuldenbremse aber nicht gemacht wurden, nicht genutzt wurden. Und es ist ja nicht nur von der GroKo vorher jetzt ein Investitionsstau, sondern über 2 Jahrzehnte. Eigentlich geht er sogar seit 3 Jahrzehnten, denn seit Mitte der 90er, seit die europäischen Schuldenregeln festgelegt wurden, läuft es so mies. Sind die öffentlichen Nettoinvestitionen bei Null, dümpeln um den Nullpunkt. Darum geht es. Und selbstverständlich hat das was mit den beknackten Schuldenregeln zu tun.
Wenn ich da mal was sagen darf, das Problem ist, man muss Investitionen verstetigen. Und das, wenn man das nicht macht, dann, und daran sind dann zum Beispiel die Verkehrsausgaben gescheitert, dann hat man gar nicht die Planer in den Städten, in den Kommunen oder auch auf der Bundesebene, die dann diese ganzen Projekte bewilligen können, weil man ja nie dachte, dass es diese Projekte dann geben würde. Und man hatte auch nicht die entsprechenden Bauunternehmen, weil die natürlich dachten, ja, es gibt ja sowieso keine Brückensanierung, also machen wir jetzt mal hier was anderes. Das Gleiche gilt für die Verteidigung. Das heißt, wenn man klar hat, wir haben hier einen riesen Investitionsbedarf, dann muss man sich als Staat auch langfristig festlegen und dann auch die... das Personalvorhalten und so weiter. Und jetzt nochmal...
Sehr guter Punkt.
Mein letzter Versuch, ja, hier sind ja alle der Meinung, der Staat muss sparen. Das Interessante ist, dass das Land, das am höchsten verschuldet ist, nämlich Japan, das ist ungefähr 4-mal so stark verschuldet wie Deutschland, hat gleichzeitig die niedrigsten Zinsen weltweit. So, und da sehen Sie, dass diese Idee...
Aber Sie wissen auch, warum.
weil sie bei sich selbst verschuldet sind. Eben. Und das wäre ja in Deutschland auch so. Sie haben
also wir sollen uns bei unseren Bürgern selber verschulden?
Ja, natürlich, weil sie haben, nein, das ist faktisch so. Mhm. Denn sie haben ja bestimmt schon davon gehört, dass Deutschland einen Exportüberschuss hat.
Der oh, ungefähr, jetzt kommt die Kiste, ja.
Ja, nee, das ist auch bei Japan so. Das sind 5% des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, Exportüberschuss heißt, wir exportieren mehr, als wir importieren. Das heißt, das Ausland ist bei uns verschuldet. Wir sind nicht im Ausland verschuldet. Das heißt, aber das ist genau die Lage. Nein, das, Herr Keller,
das sollen wir dann in Europa machen.
Es geht jetzt um das Verständnis. Nein, aber das ist wichtig. Also ich glaube wirklich, die Deutschen müssen verstehen, dass es um ganz große Zukunftsausgaben geht, dass wir uns das leisten könnten, dass wir diese Kredite aufnehmen könnten. Und die nächste Generation hätte auch ganz viel davon. Denn die würden ja nicht nur die Schulden erben, sondern auch die Investitionen in Klimaschutz, in Sicherheit.
Gut, dann nehme ich Sie jetzt mal beim Wort.
Also und die Guthaben, die diese Investitionen ja erzeugen. Ne? Also Schulden und Vermögen werden beide vererbt, plus die bessere Infrastruktur. Gut, dass sie den Punkt macht mit Japan. Man muss Ulrike Herrmann an der Stelle mal loben. Es gibt nicht viele Wirtschaftsjournalisten, die das in dieser Runde so vorbringen würden und so verteidigen würden und so klar halten. Also, das macht sie echt stark. In einer Runde, die wirklich nicht leicht ist. Ne? Mit 4 alten weißen Männern, die vom Gegenteil überzeugt sind und sich gegenseitig da Märchen erzählen und Phrasen um die Ohren kloppen. Die Tatsache, dass die Zinsen in Japan so niedrig sind, hat allerdings 0,0 damit zu tun, dass die Japaner die Staatsanleihen halten, sondern hat einfach damit zu tun, dass die japanische Zentralbank massenhaft Anleihen aufkauft und dafür sorgt, dass die Renditen bei 0 liegen. Ob die Anleihen in Japan liegen, in den USA, bei uns oder, keine Ahnung, auf dem Mars, spielt dafür keine Rolle. Wird immer gesagt, ist aber Quatsch. Im Übrigen liegen auch in Deutschland ein Großteil der Anleihen in Deutschland, bei deutschen Banken, bei der Bundesbank, ein Teil sogar beim Finanzministerium selber, die das vorhalten für Marktpflegegründe, bei deutschen Privatanlegern. Also immer so zu tun, ja, als wäre das in Japan so viel anders, nee, das erklärt nicht den Zinsunterschied. Der Zins auf Anleihen ist immer genau dort, wo die Zentralbank ihn haben will. Ende aus, Mickey Maus. Wenn die Zentralbank sich komplett zurückzieht, ja, dann kann es sein, dass der Zins steigt. Aber der steigt dann nur, weil sie sich zurückzieht. Sie hätte ihn da, sie kann ihn immer da haben, wo sie ihn haben will.
Investition, 80 Milliarden habe ich jetzt, glaube ich, werden im Bundeshaushalt.
Größte Summe seit sowohl okay, relativ wie absolut.
Das ist ja eigentlich auch nötig, dass es Investitionen gibt.
Herr Moderator, 13 sind davon allein Aktienrente, wenn man dann die höheren Preise noch beispielsweise abzieht. Dann ist man plötzlich auf einem Niveau, was irgendwie 3 Milliarden mehr sind als 2021, zu Beginn der Ampel. Ja, so, toll. Wir applaudieren.
Ja. Zum Beispiel steht es um die Wirtschaft und die Konjunktur jetzt nicht gerade zum Besten. Ja. Manchmal redet man von Rezession oder Stagnation. Die Produktivität geht zurück. Unternehmenspleiten nehmen zu. Ja. Ich habe es am Anfang gesagt. Wir kommen auch gleich noch zu einem speziellen Beispiel. Das wäre doch eigentlich eine Gelegenheit, auch mit einer starken Investitionstätigkeit, ob jetzt mit oder ohne Schuldenbremse, der Wirtschaft dabei zu springen, die das ja übrigens auch
jetzt
fordert.
Jetzt bringen Sie aber gerade zwei Sachen durcheinander, weil dann Sie wollen doch nicht, dass der Staat für die Privatwirtschaft die Investition macht, sondern das Entscheidende.
Aber manche,
ja, nein, aber sicherlich der Liberale wird das auf gar keinen Fall fordern, dass der Staat und der Steuerzahler am Ende Schulden macht, damit die Privatindustrie Investitionen machen kann, die dann funktionieren oder nicht. Das Risiko dann ist nein.
Erstens fordert niemand. Schön, dass der FDPler mal wieder einen Strohmann für sich gefunden hat.
Nochmal zu den Zahlen. Wir haben in absoluter Summe und in prozentualem Anteil Rekordsummen an Investitionen im Haus. Da kann man immer mehr wünschen. Und wir haben das, Achtung, trotz Schuldenbremse. Wir haben weit mehr als noch vor der Zeit, wo wir keiner hatten. Zweitens, Investitionen zwischen privat und öffentlich sind in Deutschland, wie in vielen OECD-Ländern, ungefähr verteilt. 18% in dem Falle der Staat, die öffentliche Hand und 82% privat. Ja, dann muss ich auch ohne jede Frage viel nachholen bei der Frage Infrastruktur, denn ohne die funktioniert Wirtschaft nicht. Aber das Wesentliche, was ich brauche, ist, dass Privatwirtschaft investiert. Und das kann ich nicht durch Staatsgeld ersetzen, sondern das muss ich dadurch machen, dass die einen Sinn darin sehen, in Deutschland zu investieren. Deswegen aber ja unser Druck als FDP, genau diese Investitionen zu machen. Deswegen unser Ärger über die CDU, als sie bei der letzten Steuerrunde die Investitionsanreize über das Wachstumschancengesetz über den Bundesrat reduziert hat. Entscheidend ist, dass investiert wird. Wir streiten über die Frage, was der richtige Weg ist, aber wir sind uns einig bei bei der Frage, nicht durch Staatsverschuldung.
Also das ist doch jetzt, das ist doch jetzt
nein, nee, überhaupt gar kein schwarzer Peter, würde ich gar nicht so sehen.
Ich nehme den Peter gerne entgegen, wie schwarz er auch immer ist. Nee, das Problem ist, das ist ja genau der Punkt. Dieses Land, Deutschland, ist mittlerweile uninteressant geworden für private Investitionen. Das ist das Kernproblem dieses Landes. Wir können jetzt noch so viel öffentliches Geld in die Hand nehmen, das wird alles nicht helfen. Sie müssen dieses Land wieder attraktiv machen für private Investitionen. Und im Moment ist es so, jeder, der guckt, wo investiere ich in Europa oder sonst in der Welt, der wird sagen, in Deutschland sind die Steuern mittlerweile zu hoch, die ich zahlen muss. In Deutschland sind die Energiepreise fast die höchsten der Welt. In Deutschland habe ich irre Bürokratiekosten. In Deutschland habe ich unzureichende Digitalisierung. Also ich habe im Grunde genommen fast...
Nicht mal davon abgesehen, dass das alles auch CDU-Versagen sind. Ne? Es stimmt ja einfach nicht. Also für Unternehmen ist die Steuerlast nicht massiv gestiegen. Es stimmt nicht, dass nicht investiert wird. Ja, es wird nicht mehr investiert, weil Krise ist, weil das die Wirtschaftsleistung immer noch auf dem Niveau von Ende 2019 ist. Es braucht eine Aufwärtsdynamik, es wird auch nicht investiert, weil der Staat ja in gewissen Bereichen nicht oder zu wenig vorangeht, da wo es unsicher ist. Wärmepumpe beispielsweise, E-Autos, da muss der Staat was reingeben, da muss er Anreize setzen, damit da rein investiert wird. Und ja, auch bei der Infrastruktur selber Gas geben, Ladeinfrastruktur beispielsweise. Da wird viel, viel, viel zu wenig gemacht. Und ja, auch bei der basalen Infrastruktur, sowas wie Schulgebäude modernisieren, Kitas errichten, Brücken sanieren, Bahnschienen sanieren, all das sorgt dafür. Glasfasernetze, Stromnetze, all das sorgt dafür, dass es schneller geht, dass es bequemer geht, dass es, dass wir produktiver werden, dass die Leute besser ausgebildet sind. All das fördert die Wirtschaftsleistung im Land, die Produktivität im Land und reizt wieder neue private Investitionen an. Wenn der Staat sich in der Krise zurückhält, nur mit Mini-Mini-Mini-Investitionsaufwachs, ja, und gleichzeitig die Infrastruktur verfällt, zerbröckelt, wenn die Brücken tatsächlich einstürzen, wie wir jetzt gesehen haben, dann halten sich auch die Privaten zurück. Übrigens hier mal eine ganz interessante Statistik zu den Unternehmensinvestitionen im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Wir kommen in den 90er Jahren von 16%. Und die sind, jetzt stehen die im Moment per 23, ist das bei 12,1%. Es war unter der Union auch schon mal so schlecht. Es ist jetzt nicht innerhalb von ein paar Jahren Ampel von hier oben 16% auf 12% abgefallen, sondern ja, eigentlich seit nach der Finanzkrise nicht mehr auf den alten Wert, auf den Mittelwert über die gesamten 30 Jahre zurückgegangen, ne? So viel dazu. Also von wegen, es wird gar nicht mehr investiert, ist alles nur die Ampel schuld, stimmt nichts.
Fast nur noch Standortnachteil. Ich habe auch hohe Arbeitskosten.
Und das sehen wir,
Herr Fricke, vielleicht darf ich gerade mal.
Die Arbeitskosten sind in Deutschland übrigens nicht hoch, weil die Produktivität auch hoch ist. Man muss immer Arbeitskosten im Verhältnis zur Produktivität sehen, die sogenannten Lohnstückkosten. Und die sind in Deutschland in den letzten 20 Jahren deutlich weniger gestiegen als in Italien, als in Frankreich, als in unseren europäischen Nachbarländern. Daraus resultiert interne Abwertung, die uns auf Weltmärkten sehr, sehr, sehr wettbewerbsfähig im Verhältnis zur Qualität sehr günstig macht und dazu führt, dass Deutschland nun mal so ein riesiger Export-Weltmeister ist, so einen riesigen Exportüberschuss hat. Exportüberschüsse sind Ausdruck, makroökonomischer Ausdruck für Wettbewerbsfähigkeit.
Also vielleicht darf ich es gerade mal ausführen.
Aber nicht dieser Trick, Sie bestätigen mich und sagen, dann ist
alle wahr. Diese Daten, das kulminiert ja jetzt in dem Thema VW, das sehen wir. Und jetzt will ich den Punkt auch ausdrücklich hinzufügen. Das ist nicht irgendwie die Vorgängerregierung oder die schlimmen Krisen oder solche Sachen. Das ist auch der Punkt, dass Ihre Regierung sich nicht einigen kann. Dieser permanente Streit, dieses ständig alles zerreden, das führt doch...
Pass auf, gleich kommt der Spruch, Wirtschaft ist auch Psychologie. Na? Kann jeder sagen.
Doch dazu, dass jedes Vertrauen, ob von Verbrauchern oder Investoren, in diesem Land völlig erlahmt ist, weil die Leute gar nicht wissen, was kommt. Kommt eine Gasumlage oder kommt nachher eine Gaspreisbremse? Wie sieht das aus mit der Heizungsförderung? Kommt diese Zwangsgeschichte, die ursprünglich...
Zwangsgeschichte, die es niemals gab.
Die Sie immer behauptet haben.
Oder kommt nachher
die
was anderes? Mhm. Nachher haben Sie was ganz anderes. Jedenfalls hat Herr Habeck es geschafft, durch seine komische Operation den ganzen Wärmepumpenmarkt platt zu machen. Dann haben...
Die CDU mit ihrer Hetze gegen die Wärmepumpe und Robert Habeck kommt in deinen Keller natürlich gar nichts zu beigetragen.
Sind Sie völlig chaotisch mit diesem Haushaltsurteil umgegangen? Sie waren null vorbereitet. Der Finanzminister war null vorbereitet. Dadurch haben Sie die Leute massiv verunsichert, weil Sie danach, und Sie loben sich dafür, dass Sie immer keine Steuererhöhung machen. Sie haben doch massiv die Abgaben angehoben. Die Luftverkehrssteuer, den Agrardiesel, vor allen Dingen das Klimageld ohne jeden Ausgleich. Das ist nichts anderes als eine Mehrwertsteuererhöhung. Ich will den Punkt noch mal eben jetzt abschließen. Ihre Regierung trägt doch massiv zu diesem wirtschaftlichen Einbruch bei. Der fällt doch nicht vom Himmel. Denn
für Verbraucher ist es steuer- und abgabenmäßig teurer geworden. Aber jetzt zu sagen, Firmen investieren weniger, weil die Steuern irgendwie stark gestiegen sind, das stimmt nicht. Ja, wir haben keine Unternehmenssteuererhöhung, wir haben keine Einkommenssteuererhöhung, all die relevanten, keine Gewerbesteuererhöhung, all diese relevanten Steuerblöcke sind nicht erhöht worden.
Alle anderen.
Und für Firmen gibt es auch beispielsweise für Stromintensive gibt es deutlich mehr Zuschüsse, EEG-Umlage abgeschafft. Also, ja.
Dann haben die Energiekrise, die Ukraine-Krise auch. Europa wächst aber um 1%, die EU-Zone. Gut, Deutschland aber ist bei null. Die USA wachsen um 2,6%. Wir stehen bei null.
Ebenfalls und das ist die USA mit ihrer hohen Verschuldung und ihren hohen Zinsen.
Das ist das Arbeitsergebnis der Ampel.
Das war jetzt eine Aufzählung von vielen.
So, das war geil von Fricke, den ich übrigens als einen noch der vernünftigsten FDPler einschätze, mit dem man ganz gut diskutieren kann. Klar, der schnappt sich immer seine Strohmänner raus, aber er gibt etwas um Konsistenz und erkennt gute Argumente an. Und hier merkt er selber an, dass Middelberg natürlich da falsch ist. Eben beschwert er sich nur über die hohen Schulden in den USA. Jetzt merkt er an, oh, die wachsen ja viel schneller. Ja, wie kommt es denn? USA hat ein Staatsdefizit von 8% gefahren, während Corona noch viel mehr, fast 15%. Das hätte es in Deutschland nicht mal gebraucht. Wenn wir das gehabt hätten, nur mal so, dass wir die Zahlen mal klar haben. 8% Staatsdefizit in Deutschland hätte bedeutet nicht 50 Milliarden neue Schulden, so wie jetzt, flippen ja schon alle aus, sondern 320 Milliarden Euro neue Schulden. Die Debatte will ich nicht erleben.
Vielen Dinge. Ich würde gerne mal beim Stichwort VW bleiben, also auch was Investitionen angeht. Wir haben jetzt gerade gehört, wie Marktwirtschaft funktionieren sollte, tut sie ja nicht. Ich glaube, bei VW muss der Staat auch eingreifen. Was heißt gerade dieses Beispiel? Na gut, das werden wir ja noch sehen, an wen da Hilferufe gerichtet werden. Was zeigt uns dieses Beispiel in dieser Situation, dass Deutschland in einer schwierigen ökonomischen Situation ist? Das goldene Zeitalter der 10er Jahre ist vorbei.
Der Moderator ist wirklich nur so ein Stichwortgeber. Ne? Wirft immer Bröckchen rein in die Runde und mal gucken, was die draus machen.
Und was bedeutet das oder was haben wir auch mit dem Haushalt dann zur Verfügung, um das zu steuern? Das ist ja auch Haushalt, ist ja auch ein Steuerungselement.
Also VW ist tatsächlich der Ausdruck des schlechten Zustands Deutschlands. Wir erschrecken, weil jetzt plötzlich Zehntausende Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Seit mehreren Jahren geht das schon runter. Und VW ist quasi das Ergebnis einer Industriepolitik und einer Vernachlässigung des Standorts Deutschlands, was jetzt sichtbar wird. Wir haben in den 10er Jahren, und da muss ich ein wenig widersprechen, Herr Middelberg, diese Regierung ist vielleicht das finale Furioso einer schlechten Standortpolitik, wenn man so will. Auch dieses grüne Wirtschaftswachstum, oder Wirtschaftswunder, was versprochen wurde, ist Quatsch. Aber in den 10er Jahren wurde mehr verwaltet. Und da muss ich jetzt in Richtung CDU auch sagen, Sie haben dazu beigetragen, dass Deutschlands hervorragende Position nach der Agenda 2010, wo Deutschland brummte, auferstand als kranker Mann wie Phönix aus der Asche oder Lazarus. So. Und Sie haben damit, vor allem Herr Rüttgers in Nordrhein-Westfalen als Arbeiterführer der Union, dass die Agenda 2010 immer mehr geschleift wurde. Immer großzügigere Sozialleistungen, immer geringere Anforderungen, was man vielleicht selber auch beitragen muss. So. Und es war ein schleichender Prozess. Natürlich war das eine große Koalition und in der
Der neoliberale Märchenonkel trauert noch um die Reformen von Gerhard Schröder. Ja, die größten Sozialstaatsabbau in der Bundesrepublik.
Die Große Koalition konnte, das ist jetzt wieder, geht auch wieder auf ihr Positivkonto dann, konnte keine Unternehmenssteuerreform durchgeführt werden. Das hat nämlich der damalige Bundesfinanzminister Scholz verhindert gehabt. So, dass als alle anderen Länder.
Was das jetzt alles mit VW zu tun hat, wissen wir natürlich noch nicht.
USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, die haben alle die Unternehmenssteuer gesenkt und wir blieben oben und gingen sogar noch höher. Zu den Bedingungen kann hier keiner mehr wirtschaften. Und das sehen wir jetzt bei VW. Die
ja, in Deutschland kann niemand mehr wirtschaften, weil die Unternehmenssteuer so hoch ist. Glaubt er das eigentlich selber? Ja?
Oh, das ist zu teuer. In Wolfsburg macht man mit den Autos schon lange keinen Gewinn mehr.
Das sind komisch, dass VW ein Margenproblem hat. Jetzt ist die Marge 24 auf 2, noch was Prozent abgesackt. Aber andere, selbst Marken des VW-Konzerns eben nicht. Skoda beispielsweise nicht. Die haben deutlich mehr Rendite. Ja? Über Porsche, klar, Hochpreissegment, brauchen wir gar nicht reden. Da ist die Rendite auch stärker. So, aber andere, selbst eigene VW-Marken, wie auch andere Autokonzerne, haben deutlich stärkere Margen. Zu glauben, weil in den Niederlanden die irgendwie die Unternehmenssteuer weiter gesenkt haben, was ich jetzt nochmal nachgucken müsste, keine Ahnung. Selbst wenn das so ist, Niederlande hat ja gar nichts an starker Autoindustrie, ist also gar nicht relevant für den Vergleich. Und deswegen würde VW jetzt das Problem haben, ist ehrlicherweise einfach Unfug. Zumal gerade die großen Autokonzerne, die viele internationale Umsätze haben, ohnehin ihre Steuerlast sehr, sehr klein rechnen können. Für VW ganz andere Sachen entscheidend sind. Mal gucken, ob sie da jetzt noch drüber sprechen.
Quersubventionierungen, dass man in China noch Gewinne macht. Und so wird das quasi der Standort Deutschland über Wasser gehalten. Und jetzt geht es nicht mehr. Und jetzt müsste auch die Regierung vielleicht durch Industriepolitik, das war ja Ihre Frage, Herr Kähler, reagieren. Aber eigentlich sind die Kassen leer.
Also ich würde gerne noch mal sagen, dass Deutschland kein Standortproblem hat, was man daran sieht, dass wir Exportüberschüsse haben. Exportüberschüsse heißt, wir exportieren mehr, als wir importieren. Und Deutschland exportiert ungefähr 50% seiner Wirtschaftsleistung. Das ist echt sehr, sehr viel.
Danke, 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 Ulrike.
Wir haben kein Standortproblem, wie man daran sieht, dass wir so viel exportieren, sondern VW hat technisch komplett gepennt. Wir erinnern uns nur an die berühmte Abgasaffäre, ja, wo sie die Diesel dann manipuliert haben beim CO2. Und wenn man so zu Tricks greift, statt seine Ingenieure mal forschen zu lassen, dann hat man die Krise, die man jetzt hat. Aber was ich sehr typisch finde, ist, nicht, die Industrie in Deutschland pennt technisch, ja, auch Mercedes pennt ordentlich.
BMW auch noch?
Ja, BMW vielleicht auch noch, genau. Ja,
komischerweise inzwischen ist BMW besserer Verkäufer sogar als Tesla. Also insofern ja, genau, würde ich dann mal sagen, okay, mit einem was zu ja, mit einem Rückruf haben.
Ja, also wer sich darüber jetzt gewundert hat, stimmt tatsächlich, waren Zahlen aus Juli E-Auto-Absatz in Europa, da hat BMW ein Drittel mehr verkauft als vorher, Tesla ein bisschen weniger und deswegen BMW das erste Mal mehr E-Autos verkauft als Tesla. Insgesamt ist der Tesla-E-Auto-Bestand in Europa, in Deutschland, weltweit deutlich größer als der an BMWs. Über jetzt für Deutschland, kann man noch die Zahlen nochmal nachgucken, sehen wir hier die Neuzulassung von E-Autos im August, aber auch Januar bis August und hier ist natürlich das Tesla Model Y ganz, ganz vorne. BMW mit i4 und iX1 dahinter, allerdings mit weitem Rückstand. Ja, also will sagen, noch immer gibt es einen Rückstand.
Haben. Ja, aber nicht mit der Frage, wo sie technologisch sind.
Ja, genau. Also okay. Aber jedenfalls, wenn die wenn die Konzerne, die sehr viel Geld gemacht haben, dann technische Probleme haben, dann wird plötzlich gesagt, nicht wir sind schuld, der Staat ist schuld. Und davon muss man jetzt auch mal wegkommen, nicht? Sondern man muss sagen, ihr habt hier Mist gebaut. Dann kann man immer noch überlegen, ob man als Staat eingreift. Aber zu sagen, der Staat ist schuld, wenn die Autoindustrie irgendwie nicht mehr mithalten aber kann, jeder, das finde ich abwegig.
Herr Fricke, Sie haben jetzt gerade gesagt, als ich gesagt habe, bei VW, dann muss der Staat vielleicht möglicherweise mit einsteigen. Sie glauben nicht, dass das passiert?
Der ist schon drin.
Also erstens ist der Staat eigentlich drin.
Mit 20% das Land Niedersachsen, aber ich meine jetzt auch noch mehr. Ich meine, bei der Meyer-Werft hat man ja gesehen, wie schnell das gehen kann. Und
ja, aber erstens, die Meyer-Werft ist eine Causa, in der klar war, dass wenn wir nicht helfen, deswegen haben wir ja auch breite Zustimmung im Haushaltsausschuss für diese Hilfe bekommen, auch von der CDU-CSU an der Stelle, wo es, wenn wir es nicht gemacht hätten, wir ein Insolvenzverfahren gehabt hätten, dass das Ganze, was wir an Fähigkeiten und Technologien halten, runtergegangen wird. Kreuzfahrtschifffahrt ist sicherlich nicht systemrelevant, sind wir uns vollkommen einig. Die Frage aber, ob ich als Staat eine solche Werft mit einer solchen Kapazität jedenfalls die Möglichkeit geben will, diese Insolvenz zu vermeiden, weil sie eigentlich Produkte kann.
Und viele Aufträge in den Büchern, hat jetzt noch einen Rekordauftrag von Disney bekommen hat und auch militärische Relevanz. Darüber habe ich übrigens auch neulich im Geld für die Welt Newsletter geschrieben. Hier, die Staatshilfe für Disney-Schiffe ist richtig, kann ich gerne mal verlinken.
Klammer auf, wir können über viele andere Dinge reden, die da missgelaufen sind. Das ist eine. Bei VW. Das Entscheidende für mich bei VW ist die Frage, ist das so, dass wenn wir jetzt da diese Situation haben, liegt das daran, dass VW gar keine anderen Chancen mehr hat? Oder muss ich mir genau angucken, Herr Ramsau hat es gerade gesagt, warum sind die in anderen Bereichen produktiv, warum machen sie da Gewinne, aber warum machen sie im zentralen Werk in Wolfsburg das an der Stelle nicht? Liegt ja nicht an den Mitarbeitern, sondern muss an einer Konstruktion innerhalb des Konzerns hängen. Und das Zweite ist, ich finde immer, bevor ein Staat dann nochmal helfen sollte, weil er auch ein dauerhaftes Ziel hat, das erfolgreich sein kann, muss er erstmal gucken, was das jeweilige Unternehmen an Vermögen hat, an Möglichkeiten hat. Und da sage ich mal so, weil ich mag Zahlen, ich lese auch gerne Bilanzen und da sehe ich bei VW doch noch ziemlich viele Dinge, die VW meint. Sie müssen nur, da stimme ich zu, den technologischen Mut haben, bereit sich aufzustellen, zu überlegen, wo könnte es was hinkommen. Nicht
nochmal, also auch VW-Konzern als Ganzes, letztes Jahr 22 Milliarden Euro Gewinn. Ne? Rekordumsatz, über 300 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das ist ein Riesenunternehmen und ja, die verkaufen weniger Autos und ja, müssen ihre Kapazitäten damit vielleicht ein bisschen reduzieren. Bei E-Autos den Markt verpasst, gerade in China, gegen die Konkurrenz kommen sie nicht an. Also Kapazitäten ein bisschen reduzieren. Ist das für Deutschland so schlimm? Nein. Ja, wir haben ein Problem damit, dass wir eine alternde Gesellschaft sind und Autos für die ganze Welt zu bauen, ist da nicht die cleverste Idee, alle Ingenieure dafür zu verwenden. Ja, die Ampel muss halt dann was anderes anbieten, andere Wirtschaftsbereiche, wo diese Ingenieursfähigkeiten gebraucht werden können, die fördern, die pushen. Ja, so funktioniert dann eben Transformation. Aber jetzt dem einzelnen Jobverlust bei VW hinterher zu trauern, das kann es nicht sein.
Nicht zu tricksen und ich glaube ohne weiteres, dass VW mit seinen Mitarbeitern an der Stelle im Markt ziemlich viel erreichen kann. Nur sie dürfen sich nicht darauf ausruhen, dass sie VW sind.
Herr Mittelberg, in Ihrem Wahlkreis gibt es auch eine Fabrikationsstätte von VW. Sie sind ja aus Niedersachsen, da gibt es sogar mehrere dieser VW-Fabriken. Was erwarten Sie denn jetzt gerade jetzt auch in Bezug auf die Bürger, die Sie in Berlin vertreten, was mit dieser VW-Krise, wie die Politik sich da verhält?
Also ich komme nochmal zurück auf den Punkt. Ich glaube wirklich, dass wir ein Standortproblem haben. Da bin ich anderer Meinung als Frau Herrmann. Ich glaube, dass wir im Moment Abwanderung von Investitionen haben, und zwar in ganz erheblichem Umfang, wo Unternehmen sagen, investiere ich noch in Deutschland, mache ich hier noch eine zusätzliche Produktionsstätte. Das findet ja kaum statt, es sei denn, das wird mit Milliarden gefördert, irgendwelche Chipfabriken. Ansonsten macht das keiner mehr.
Aber es wird nur noch USA wird auch mit Milliarden gefördert.
Es wird nur noch im Ausland.
Auch zu dem Punkt mal ein paar wohltuende Fakten. Hier haben wir einmal neue Meldungen. Ausländische Unternehmen Investitionen in Deutschland auf Rekordniveau angekündigt. 2030 summieren sich die Zusagen für Neuansiedlungen und Erweiterungen auf 35 Milliarden Euro, wie die bundeseigene Fördergesellschaft Germany Trade und Invest am Dienstag mitteilte. Das ist ein Drittel mehr als 2022, darunter große Ansiedlungen wie Lilly, Wallspeed, BP, Rechenzentren, Apple, TSMC. Intel ist ja für später jetzt verschoben, aber da sieht man, da kommt einiges. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 1.759 Projekte angekündigt, also nur an Neuansiedlungen und Erweiterungen. Ja. Haben wir das zum einen. Und dann sehen wir einmal die Netto, die Direktinvestitionsflüsse Deutschlands. Jetzt wird ja ein Bohai darum gemacht, dass die so krass negativ sind. Die sind aber immer schon negativ. Schon seit 2013 und der Großteil der Abflüsse geht nach Europa, 60%. Haben wir jetzt hier nur bis 2022, könnte man nochmal neuere Daten suchen. Aber ich will nur sagen, ist jetzt nicht so, als wäre, so wie Mittelberg tut, es ist in den Jahren vorher so gewesen, dass es Nettozuflüsse gibt. Nein, es gibt Nettoabflüsse. Warum? Exportorientierte Wirtschaft. Da investieren dann VW nach China beispielsweise. Und das spiegelt sich dann hier selbstverständlich wieder. Als weiteren Grund wird hier beispielsweise noch der Next Generation EU, das Next Generation EU-Programm angekündigt. 800 Milliarden Euro an Zuschüssen und Krediten für Investitionen, insbesondere in Europa, was dazu führen kann, dass ja, deutsche Firmen das für ihre Erweiterungen in Europa nutzen. Ist es das größte Problem, was Deutschland hat? Definitiv nicht. Ulrike Hamann hat recht, bei Wettbewerbsfähigkeit insbesondere auf die Handelsbilanz zu schauen. Und die ist krass positiv. Deutschland ist nach wie vor Export-Weltmeister.
Weil die Bedingungen deutlich günstiger sind. Und zwar im steuerlichen Bereich, was die Energiepreise, ich habe es eben alles auf, das ist ja eine ganze Latte von Standortfaktoren. Früher waren wir teuer bei den Arbeitskosten, aber wir waren bei allen anderen Sachen im Grunde günstiger. Und wir haben sogar in der Merkel-Zeit die große Steuerreform gemacht mit Steinbrück, dem SPD-Finanzminister. Das war nämlich die letzte große, das ist Ihnen, glaube ich, jetzt entfallen, Herr Ramthun.
Die waren mir zu wenig. Das waren keine 5 Milliarden.
Und 2010 haben Sie die vereinbarte mit der FDP
Wir haben auch die Rente mit 67 gemacht mit dem Arbeitsminister Müntefering, SPD. Aber das ist jetzt nur eingestreut. Der entscheidende Punkt ist doch jetzt. Leute investieren nicht, auch Verbraucher nicht, beispielsweise in ein Elektrofahrzeug, weil sie gar nicht wissen, wie es weitergeht. Weil wir die ständigen Debatten über das Verbrennerverbot haben. Diese Geschichte müssen wir jetzt zu Ende führen und entscheiden.
Wer löst denn diese Debatten um das Verbrennerverbot, was übrigens kein Verbrennerverbot ist, sondern nur ein Verbrenner-Neuzulassungsverbot ab Mitte der 30er Jahre ist aus. Ja, hier der Kollege, der den Kopf schüttelt, die FDP und die CDU, was sonst niemand.
Da Klarheit ist, das ist Sie ganz, ganz wichtig.
Bei Frau von der Leyen in Brüssel.
Darf ich vielleicht gerade mal ausführen?
Sie sind es doch.
Nee, tut mir leid.
Ärgern Sie mal die FDP, ich bin
Nein, Sie haben die E-Auto-Förderung von heute auf morgen abgebrochen. Weil Sie sind also für E-Auto-Förderung. Ich habe es eben gesagt, weil Sie nicht vorbereitet waren auf das Haushaltsurteil, weil Sie nichts im Blick hatten. Und weil in dieser Regierung eben tatsächlich alles durcheinander geht. Der Finanzminister selber, Christian Lindner, hat gestern gesagt, ist ja alles so schwierig, weil wir aus drei Denkschulen kommen. Dann kann ich wirklich nur sagen, dann beendet diese Veranstaltung und zwar so schnell es irgend geht. Diese Regierung wird nicht mehr in der Lage sein.
Mit wem wollen Sie denn dann koalieren?
Mit wem wollen Sie denn dann koalieren, wenn da auch andere Denkschulen sind?
Das ist doch ein Irrwitz, was Sie gerade machen. Sie sagen, bei uns andere Denkschulen, bei Ihnen sind das die gleichen.
Die Frage können Sie gerne stellen, wie die SPD, bitte. Das Problem ist, Wirtschaft hängt viel mit Psychologie zusammen. Sie sind.
Da ist der Spruch. Bingo. Wirtschaft ist Psychologie. Ja, war doch klar, dass der Märchenonkel die noch bringt. Frick hat aber natürlich recht, ja. Also, welche andere Denkschule passt noch zur CDU, wenn nicht AfD und FDP? AfD schließen sie aus. Noch? Nehme ich ihn erstmal auch noch ab, ja. FDP steht bei unter 5%. So, was wollen die dann machen? Also, dann werden die auch das Denkschulenproblem haben.
Nicht mehr in der Lage, mit dieser Ampel den Menschen noch irgendeine Zuversicht zu vermitteln. Und zwar völlig egal, was die Leute erwarten. Sie erwarten von dieser Regierung jedenfalls eins nicht mehr, nämlich irgendeine Klarheit, wo es lang gehen wird. Und das ist das Kernproblem. Und solange diese Unsicherheit im Land verbleibt, werden wir weit...
Frick gezählt mit, wie häufig Mittelberg versucht, die Ampel irgendwie polemisch schlecht zu reden. Finde ich lustig.
Wirtschaftlich abstürzen.
Also ich kann Ihnen jetzt, Fricke, die Frage trotzdem nicht ersparen. Ich hatte sie mir vorhin schon notiert, nicht weil Herr Mittelberg sich jetzt als Stichwortgeber betätigt hat. Sollen wir in der Phoenix-Runde für Ende November eine Sendung vorbereiten, die, nachdem das mit dem Haushalt nichts geworden ist, jetzt doch mit Neuwahlen oder einer geplatzten Koalition oder auch anderen Misslichkeiten, die ja vielleicht auch gar nicht so lustig sind. Für die
Mensch, ist der Moderator schlagfertig. Ha, ha, ha. Haben alle gelacht.
Politische Stabilität schon mal planen.
Nein, zwar wäre das ein schönes Geburtstagsgeschenk, weil ich Ende November Geburtstag habe.
Können Sie auch einladen.
Aber zweitens, es würde das Thema nicht hergeben. Und drittens, Herr Mittelberg, Sie können so oft, wie Sie wollen, dieses Land schlecht und runterreden weiterhin. Sie können so sehr sagen, wie schlimm,
ich sage das mal, wie schlimm angeblich.
Nein, Sie beschreiben, was Ihre Partei im Moment die ganze Zeit macht. Sie versuchen, runterzureden, schlecht zu machen. Ich sage Ihnen eines, wenn das alles stimmt, was Sie gesagt haben mit den unterschiedlichen Denkschulen, dann wäre doch eine Regierung mit Ihnen, egal ob Sie mit der SPD koalieren, mit der BSW, wie Sie es ja seit neuestem tun wollen oder was auch immer, auch eine Familie von unterschiedlichen Denkschulen. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe 2009 bis 2013 mit der CDU, CSU zusammen in der Koalition als haushaltspolitischer Sprecher gesessen. Bei Ihnen ist ja schon in innerhalb der CDU und CSU unterschiedliche Denkschulen. So funktioniert das nicht. So kann man nicht als Demokrat rangehen. Und ich sage Ihnen, das ist auch dann meine Antwort. Deswegen, auch weil an bestimmten Punkten Herr Mittelberg, was die Frage Investition angeht, ja recht hat. Zwar vorher mit der CDU solche Gesetze, die Investitionen anreizen, im Bundesrat kaputt gemacht hat. Aber er wird wieder die Chance bis zum November bekommen, weil wir die entsprechenden Gesetzgebungen machen, die genau diese Anreize geben. In der Analyse sind wir an vielen Stellen nicht auseinander. Nur beim Tun gehen wir das Risiko ein. Und ich bin gespannt, ob Sie dann wirklich Ihrer Verantwortung als große Volkspartei gerecht werden und dem Bundesrat nicht schon wieder die Sachen kleinreden und es wieder kaputt
gemacht wird. Ja, hoffentlich klar, dass diese Sendung im Archiv jederzeit abrufbar ist. Und dann können wir auch Ihre Aussagen dann zum Beispiel im November wieder einspielen.
Ja, werden wir mal schauen. Wir machen an der Stelle Schluss, würde ich sagen. Genug aus der alten weißen Männerrunde. Ulrike Herrmann hat da mächtig aufgemischt, aber sie war auch die einzige Stimme makroökonomischer Vernunft, muss man nochmal dazu sagen. Es ist einfach bei solchen Debatten müßig, ne? Also sitzen dann vier Märchenerzähler und bringen lauter Phrasen und mehr nicht. Man kann dann live Faktencheck dabei machen. Wir haben es ja jetzt hier so ein bisschen gemacht und merkt dann, also Hand und Fuß hat das Ganze ja gar nicht. Mit den Daten stimmt es nicht überein. Schlimm. Wichtige Punkte von Ulrike Herrmann: Deutschland investiert zu wenig. Auf dem Papier sind es Rekordinvestitionen, aber weniger als Deutschland eigentlich braucht. Deutschland hat kein Schuldenproblem. Auch Japan hat kein Schuldenproblem. Beide haben auch kein Zinsproblem. Beide werden es auch nicht bekommen. Und VW ist zu einem überwiegenden Teil selbst schuld an ihrer Krise. Ja, und nicht vergessen, Sparpolitik führt zu Rechtsruck. Am wildesten für mich war allerdings der Take von dem Ramtun, dass die FDP sich ja bisher noch nicht durchsetzen konnte. Ne? Auf welchem Planeten, mein lieber Gott. Ja, also, wenn euch das Video gefallen, dann freue ich mich, wenn ihr ein Like und ein Abo dalasst. Wenn ihr die Glocke aktiviert, um keine neuen Videos zu verpassen. Die Links zu den erwähnten Artikeln findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ab sofort gibt es hier ja Struktur in dem ganzen Bums. Dienstags, Freitags, 16 Uhr jeweils neue Videos. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Haltet die Ohren steif, macht's gut. Ciao, ciao.